Ich beginne mit unserer Predigt heute Morgen. Ich habe ein Thema auf dem Herzen und will das ein bisschen einführen, damit wir vielleicht heute Morgen auch tiefer über dieses Thema nachdenken können und ein paar tiefere Ansätze mitnehmen können für unser Leben. In der Linguistik, das heißt in der Sprachwissenschaft unserer Zeit, unserer Moderne, gibt es einen ganzen Forschungsbereich der sogenannten Soziolektik. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Das sind Sprachvarianten, die wir Menschen haben, in denen wir uns wohlfühlen, die in bestimmten sozialen Gruppen gesprochen werden. Soziolekte. Ich will heute Morgen nicht über die Bayern sprechen, sondern ich meine eher andere Gruppen, solche Sprachgruppen, die geben uns ein Wir-Gefühl. Und das verbindet und das stärkt. Und das hat was mit Identität zu tun. Da können wir leben da drin und da werden Worte benutzt in diesen Sprachkulturen, in diesen Sprachvarianten, die man auch nur dann versteht, wenn man sich in dieser Gruppe integriert hat. Zum Beispiel gibt es eine eigene Seemannssprache. Und wenn der Seemann vom Abbacken spricht, dann meint er nicht, dass du noch den letzten Teig in die Röhre schieben musst, um dein Brot zu backen. Abbacken in der Seemannssprache heißt den Tisch abräumen. So, dann stehst du jetzt da auf dem Schiff und sagst, hey, kriegst du die Anweisung, back mal ab. Und du denkst, was soll ich abbacken? Und du sollst einfach den Back abräumen, den Tisch abräumen. Wenn die Bergmänner in der sächsischen Region hier in Ostdeutschland zum Beispiel sagen, bringst du mir mal den Helm, dann meinen die nicht das Ding, was wir auf den Kopf haben, sondern das ist ein Werkzeugstiel. Verstehst du nur, wenn du drin bist. Oh, sorry, ja, jetzt fällt es mir ein. Ich hätte mir auch aus den Schweizern auch mal schöne Dinge rausholen sollen, ja. Aber ich habe noch eins, was sehr maßgeblich ist, auch bei uns in unserer Zeit, die Jäger. Weiß nicht, ob jemand hier so ein bisschen jagdaffin ist. Ja, die Jäger haben eine ganz eigene Sprache. Und wenn der Jäger, mein Nachbar ist Jäger, und wenn der vom Schweiß redet, dann spricht er nicht vom Schwitzen, sondern dann meint er das Blut der Tiere. Kein Jäger würde jemals das Wort Blut in seinen Mund führen. Er spricht vom Schweiß der Tiere. Und wenn die Oil Rangers oder andere Pfadfinder einander bitten, bringst du mir mal bitte die Schwarzware aus dem Keller, dann sind das nicht illegale Dinge, die wir hier irgendwie eingeführt haben, sondern das sind die schwarzen Zeltbahnen, in denen die Kinder schlafen. Schwarzware. Das ist ein Soziolekt. Das sind Begriffe, die man nur dann versteht, wenn man sich in dieser Sprachgruppe befindet. Und wenn man mit diesen sozialen Gruppen, ihren eigenen Dialekt wegnimmt, dann zerstört man die Gruppe. Fachsprache verbindet. Fachsprache drückt deine Einheit aus. Nimm Völkern die Sprache weg und du zerstörst die Völker. Was für ein Wunder ist, dass das Volk Israel seine hebräische Sprache wiederbekommen hat nach 1900 Jahren. Und es verbindet. Jedes Volk hat seine Sprache und so hat auch Gott, der Bibel, seine Sprache. Wir haben in den letzten 50 Jahren, ich glaube, etwas damit dem Thema übertrieben. Wir lernen das ja auch immer in Evangelisations- und Glaubensgrundkursen, dass wir darauf achten, möglichst nicht kanaanäisch zu sprechen. Sprich bitte so, dass die Nicht-Christen es verstehen. Aber dieses Thema hat auch Grenzen, weil Gott bestimmte Begriffe in die Bibel gesetzt hat, die er niemals auflösen wird. Wir singen von dem Blut Jesu. Und manchmal durchzuckt es mich als Pastor und denke, wenn jetzt hier Menschen zum ersten Mal im Gottesdienst sitzen und die singen über das kostbare Blut von Jesus, die haben keine Ahnung, von was du da sprichst. Aber es wäre falsch, diese Begriffe nicht mehr zu benutzen, weil sie gehören zum Soziolekt Gottes, zur Sprachgruppe des christlichen und jüdischen Volkes. Unser Leben mit Gott ist nur durch das vergossene Blut von Jesus möglich geworden. Und wir können es nicht und dürfen es nicht umschreiben und verändern. Wir haben viele Worte und Bilder in der Bibel, an denen Gott uns etwas Wichtiges erklären möchte und das dürfen wir nicht weglassen. weil sie alle uns helfen, etwas von dem zu verstehen, was Gott als ganz wichtig ansieht. Wir Christen sprechen auch vom Kreuz auf uns auf sich nehmen, vom Vater, von Gott dem Weingärtner. Und Menschen, die da noch nicht in dieser Gruppe sind, die sagen, verstehe ich nicht, wieso ist Gott jetzt plötzlich ein Weingärtner? Und Jesus sagt, ich bin ein Weinstock, du bist eine Rebe. Ja, Moment mal, bin ich jetzt weißer oder roter Wein? Aber sie haben ihre Aussagen, diese Bilder. Und ich möchte dir Mut machen. Ja, wir haben ja gerade wieder so einen Schwung von Menschen, die durch den Alpha-Kurs neu zum Glauben kommen. Ich möchte dir Mut machen, wenn du auf Worte, auf Bilder stößt, auf so den biblischen, christlichen Soziolekt, dass du da nicht verzweifelst und dicht machst, sondern dass du den Mut hast zu sagen, was will Gott mir mit den Bildern sagen? In unserem Text heute, deswegen sage ich das, haben wir auch so ein Soziolekt, ein Bild, das wir meditieren. Und wenn wir tiefer drüber nachdenken würden, dann wird es uns zu einer größeren und tieferen, wichtigen Botschaft. Und ich möchte Johannes 4 lesen. Ab Vers 10 bis 15, Jesus benutzt hier einen Begriff, nämlich das lebendige Wasser. Lebendiges Wasser. Pfingsten, da dürfen wir drüber predigen. Lebendiges Wasser. Was ist in aller Welt lebendiges Wasser? Ab Vers 10, Jesus, er sitzt dort, er spricht dort, kommt ins Gespräch mit einer Frau am Jakobsbrunnen. Sie ist Samaritanerin, sie ist nicht mal Israelin und er spricht mit ihr und sie kommen ins Gespräch und wir greifen mitten in das Gespräch hier den Text heraus im Vers 10. Jesus antwortet dieser Frau, wenn du wüsstest, welche Gabe Gottes für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Lebendiges Wasser. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Der Brunnen hier, an dem wir sitzen, er ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Und Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Brunnenwasser, an dem wir gerade sitzen, trinkt, der wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Lebendiges Wasser. Jesus spricht von einem Begriff lebendiges Wasser. Und ich habe mal nachgeschaut und entdeckt, meine Güte, die Bibel vom Alten bis Neuen Testament gebraucht vielfach, häufig diesen Begriff, diesen Soziolekt. Lebendiges Wasser. Zum Beispiel im Alten Testament haben wir ein prophetisches Wort, Zacharja 14,8. An jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen und eine Hälfte zum Meer im Osten, andere Hälfte zum Meer im Westen. Lebendige Wasser werden aus Jerusalem herausfließen in die ganze Welt. Oder in Jeremia 2,13 hat Israel Gott als lebendige Quelle verlassen. Ihr habt das lebendige Wasser verlassen, sagt Gott, und habt euch eigene Brunnen gebaut. Oder Jesaja 11, da heißt es, und das Land wird voll Erkenntnis sein, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Und dann Offenbarung 22, den habe ich euch mitgebracht am Beamer. Johannes sieht die neue Welt und da heißt es, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Lebendiges Wasser fließt durch die Welt, fließt durch die Erde. Was ist lebendiges Wasser? Gott wählt bewusst ein Bild, damit wir uns tiefer hineindenken in den Begriff Wasser. Wasser. Ich gebe euch Wasser. Und wir lösen gleich mal auf, dieses lebendige Wasser ist der Heilige Geist. Das lebendige Wasser ist der Heilige Geist. Beschäftigen wir uns mal einen Moment mit dem Thema Wasser. Ihr alle kommt noch aus dem Biologieunterricht der letzten Jahrhunderte. Und da haben wir gelernt, ich bin schon älter als du. Da haben wir gelernt, dass Wasser, dass diese Erdoberfläche ca. aus 70% Wasser besteht. Diese Erdoberfläche, auf der wir leben, besteht aus 70% Wasser. Und wenn wir uns den menschlichen Körper anschauen, dann wissen wir heute, dass ca. der Durchschnittsmensch hat ungefähr 65% Wasser. Du bestehst aus 65% Wasser. Bei Neugeborenen und älteren Menschen ist das dann ein bisschen höherer Wert. Und wir haben im Biounterricht gelernt, ihr werdet euch erinnern, dass Wasser im Grunde drei Funktionen hat. Wozu ist Wasser nötig für uns als Körper? Was passiert? Was tut Wasser? Wasser ist einmal Baumaterial. 65% deines Körpers besteht aus Wasser. Als Mensch bist du gebaut aus Wasser. Aber es ist auch Transportmittel. Denken wir da an das Blut, das wohl über 90% aus Wasser besteht und das transportiert die Nährstoffe durch den Körper und an die Stellen, wo es gebraucht wird. Wenn ich richtig recherchiert habe, ist das Blut mit ca. 4 km/h unterwegs in deinem Körper. Das Wasser, ohne Wasser könntest du nicht existieren. Die Nieren reinigen, korrigiert mich, ca. 1700 Liter Blut am Tag im Körper. Das Wasser ist ein ganz wichtiges Transportmittel. Und Gott benutzt dieses Bild als Baumaterial. Als Transportmittel, aber es dient auch zur Temperaturregelung. Ja, das merkt ihr alle, wenn es wieder wärmer wird, dann schwitzen wir. So, das sind die drei Funktionen des Wassers bei uns in unserem Körper. Baumaterial, Transportmittel und Temperaturregelung. Und ich switche mal rüber zu einem Vers, den Paulus verwendet im Galater Kapitel 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht, die der Heilige Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Paulus, die Bibel spricht von einer Frucht, die entsteht, die wächst, die gebaut wird in unserem Leben durch den Heiligen Geist, durch das Wasser. Der Heilige Geist ist wie Wasser in unserem Leben und er baut eine Frucht. Und hier hat Paulus in einer Exzellenz uns drei Gruppen vermittelt. Einmal die erste Gruppe Liebe, Freude, Frieden. Die zweite Gruppe Geduld, Freundlichkeit und Güte. Und die dritte Gruppe Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind drei Gruppen und die können wir so auslegen, Liebe, Freude und Frieden ist das Baumaterial, mit dem Gott in deinem Leben wirkt. Das ist das Baumaterial des neuen Menschen. Das ist die Frucht, entsteht. Jesus, habt ihr es noch im Ohr, sagt der Frau, wenn du doch wüsstest, wer ich bin. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich mache dir Mut, wenn du neu bist in unserer Gemeinde, dass du dich damit beschäftigst, wer ist Jesus? Wenn wir das verstanden haben, dann passiert die neue Geburt in unserem Geist, in unserem Inneren. Der alte Mensch kriegt einen neuen gegenübergesetzt. Jesus ist der Herr. Jesus ist jetzt der Erlöser. Und er bittet den Vater, dir den Heiligen Geist zu geben. Wenn Menschen Jesus in ihr persönliches Leben hineinlassen und ihm sagen, sei du mein Herr und mein Führer, dann stellt Gott die verlorene Beziehung von uns zu ihm wieder her. Und was passiert ist, es kommen Liebe, Freude und Frieden ins Herz. Diese erste Gruppe drückt unsere Beziehung zu Gott aus. Das findet sofort statt, wenn ein Mensch Christus in sein Leben hineinlässt. Friede, Freude und Liebe passieren in unserem Leben. Das macht der Heilige Geist. Ohne Heilige Geist passiert da gar nichts. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wie oft in meinem Leben habe ich diesen Frieden gespürt? Friede über Friede oder Unfriede. Und du kannst dein Leben steuern und führen und lernen, dein Leben zu gestalten anhand dieses Friedens und Unfriedens. Viele Menschen sagen, ja, das ist dasselbe wie Bauchgefühl. Ich glaube das nicht. Mag sein, dass das in der gleichen Stelle passiert, aber der Unterschied ist Jesus im Leben eines Menschen. Und dann kommt der Heilige Geist. Das ist die erste Gruppe. Liebe, Freude und Frieden geht in Beziehung, deine Beziehung zu Gott. Argumente können diesen Frieden nicht toppen. Manchmal hast du Argumente, manchmal hast du keinen. Aber das ist nicht entscheidend, sondern der Friede ist entscheidend. Und hinterher merkst du, wow, Gott hat es wunderbar gemacht. Aber ich bin hier nur durchgekommen, indem ich mich nach dem Frieden ausgestreckt habe. Wo ist er? Wo ist er? Ist es mein Friede oder ist es sein Friede? Wer nur auf Argumente setzt, tut es wie Menschen ohne Gott. Aber Liebe und Frieden und Freude ist das Baumaterial des neugeborenen Menschen. Und er gestaltet dich durch diese drei Dinge, Liebe, Freude, Friede, zu einem Nachfolger von Christus. Dann gibt es das Zweite, die Geduld, die Freundlichkeit und die Güte. Das können wir vergleichen mit dem Wasser, das ist das Transportmittel. Das ist auf unsere Beziehung mit Menschen ausgerichtet. Gott setzt uns in diese Welt. Der Heilige Geist ist nicht für mich persönlich da alleine, sondern er ist da, um mir Kraft zu geben, Zeuge zu sein zu den Menschen hin. Jesus sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Empfangt Heiligen Geist. Bemerkst du auch gerade, was dieser Welt fehlt im Moment? Das kristallisiert sich immer mehr raus. Menschen haben keine Geduld mehr. Freundlichkeit musst du wirklich suchen. Und Güte. In der Corona-Krise, jetzt beim Impfen, egal wo und welches Thema, es fehlt dem Menschen an Geduld, Freundlichkeit und Güte. Und das ist das Transportmittel. Der Heilige Geist transportiert Geduld und Freundlichkeit und Güte und trainiert seine Kinder auf dieser Welt, Menschen zu segnen, da wo wir sind. Das geht auch nicht anders. Die Kräfte dieser Welt sind Lieblosigkeit, Hass, Unfreundlichkeit, Bosheit. Und es gibt den dritten Bereich, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das ist die Temperaturregelung. Das ist in Bezug auf dich selbst. Das schützt uns. Das ist meine Wohlfühltemperatur. Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn es zu heiß wird, ja, und mein emotionales Fieber steigt, ja, dann brauche ich den Heiligen Geist, dass ich mich selbst beherrsche, dass ich sanftmütig lebe, dass ich Treue übe. Das ist, was der Heilige Geist tut. Merkt ihr das? Wenn wir uns ein bisschen mehr mit dem Thema Wasser beschäftigen, kommen wir an tiefere Zugänge über das, was Jesus uns vermitteln will. Und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich dieses lebendige Wasser? Der Heilige Geist ist das lebendige Wasser. Jesus aufnehmen zuerst, hab darüber gesprochen, das ist ganz wichtig. Und jetzt die Frage, wie kommt der Heilige Geist zu uns? Wir haben da diese Geschichte dieser Frau. Sie steht da am Ende und sagt, bitte gib mir das Wasser. Und das ist mein erster Punkt. Wenn du mehr Heiligen Geist haben willst, dann darfst du, sollst du wissen, bitte ihn. Bitte ihn. Wenn wir ihn bitten, dann kommt er. Dieses Durst haben. In Offenbarung 22, Vers 17 heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Lebendiges Wasser kommt in dein Leben, wenn du ihn bittest. Epheser 5 heißt es, werdet immer wieder voll Heiligen Geist. Indem ihr Lobpreislieder singt, indem ihr anbetet, indem ihr Gott dankt, indem ihr im Gebet seid, bittet und es wird euch gegeben. Jesus selber demonstrierte das. Ich gehe zum Vater und ich werde ihn bitten, euch den Heiligen Geist zu geben. Und Jesus sagt, lernt es in meinem Namen zu bitten. Wer nicht bittet, der hat nicht, sagt Jakobus. Und es kann uns im Alltagsgeschäft oftmals durch die Lappen gehen, dass wir merken, Mensch, ich habe letzte Woche gar nicht mehr so sehr mit dem Heiligen Geist, war ich gar nicht mehr so sehr unterwegs, habe ihn gar nicht mehr so gebeten. Jesus sagt, wenn ihr schon, Lukas 11, Vers 13, wenn ihr nun schon, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr, liest du es, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Das ist nicht eine einmalige Sache. Ja, ich hatte meine Geistestaufe oder wie auch immer, oder meine Bekehrung und wie auch immer ich das theologisch sehen mag, vor 35 Jahren und so, und dann gut. Es ist eine tägliche Geschichte. Es ist eine Freundschaft. Meine Güte, soll doch meine Frau bitte Frieden haben. Schatz, sag mir, dass ich dich lieb habe. Ich habe dir beim Hochzeitstag vor 33 Jahren damals gesagt, ich liebe dich. Das muss doch reichen. Danke für dein Lächeln. Ja, wir wissen, es reicht nicht. Es reicht nicht. Sie will es jede Woche hören und jeden Tag am besten und am besten auch noch in der Nacht. Überlegt euch gut, ob ihr heiraten wollt. Ist echt anstrengend, aber so ist das Leben. So ist das Leben. Okay, wenn wir wieder ernst. Der Heilige Geist will gebeten werden. Er ist Freund, er ist nah, er ist Gott, er ist Helfer. Das ist der erste Punkt, den ich uns hier heute Morgen zu Pfingsten ins Herz bringen möchte. Und ich habe dafür gebetet, dass wir diese Offenbarung wirklich verinnerlichen. Wasser, 65% gehört zu meinem Leben dazu. Wenn ich nicht mehr trinke, dann werde ich sterben. Durst ist viel schlimmer als Essen. Und heute weiß man, dass wenn du Durst hast und trinkst, ist es eigentlich zu spät. Weil das, was du trinkst, ist nicht, um die Differenz auszugleichen, sondern Trinken ist dazu da, um schon für morgen vorzusorgen. Damit dein Wasserhaushalt da ist und arbeiten kann. Und wir neigen alle dazu als Menschen, dass wir den Heiligen Geist in letzter Minute, wenn es dann wirklich brennt und wir sehen, unser Haus steht schon fast in Flammen, dann gehen wir hin und bitten. Das ist wie Durst, eigentlich zu spät. Wir sollten wirklich drüber meditieren, dass wir uns eine Lebenshaltung angewöhnen, der täglichen Freundschaft mit dem Heiligen Geist, des täglichen Trinkens. Warum nochmal verwendet Gott diesen Soziolekt, diesen Begriff Wasser, lebendiges Wasser, um uns etwas klarzumachen? Bestimmt können wir da auch in die Geologie gehen und eine Predigt setzen drüber, was passiert eigentlich, wenn das Wasser auf dieser Welt verschwindet? Wenn aus 70% Erdoberfläche nur noch 20 da wären, was passiert denn da? Ich glaube nicht, dass die Welt besser wird. Und ich glaube nicht, dass du mit 20% Wasserhaushalt, ich weiß gar nicht, wo die Grenze liegt, ob man das so berechnen kann, überleben würdest in deinem Körper. Dieses Bild ist ein Bild für unsere christliche Kultur. Und das bitte ich uns, dass wir das aus unserer Sprache nicht entfernen, sondern dass wir es vor Augen halten. Gott will uns etwas sagen mit dem Wasser des Lebens. Täglich werdet immer wieder voll, trinkt immer wieder. Wenn wir bitten, beginnen wir bereits zu trinken. Aber es gibt ein zweites. Wenn wir in der Schrift bleiben, gehen wir zu Johannes 7, ab Vers 37. Jesus sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt fügt Johannes das nochmal zu, damit wir kein Missverständnis haben. Worum geht's denn hier? Es geht um den Heiligen Geist, Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ich habe mir heute Morgen die Frage gestellt, wie fühlte es sich an, in der Welt ohne den Heiligen Geist zu leben? Wir können es gar nicht nachvollziehen. Menschen, die zum Glauben an Christus kommen, die merken plötzlich dieses Erfülltsein. Aber wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist, gewöhnst du dich an diesen Zustand. Du weißt nicht, was Durst ist. Meine Mutter, die kam noch aus dem Zweiten Weltkrieg, hat gesagt, die hat keine Ahnung, was Hunger ist. Nein, haben wir nicht. Wir wissen es nicht in Deutschland. Wir wissen es nicht. Und ich möchte es auch nicht wissen, wie es sich anfühlt, ohne Heiligen Geist zu leben. Ich möchte es nicht wissen. Mir tun die Geschwister leid, die den Heiligen Geist begrenzen auf einen Akt der Bekehrung. Da war er ja da und dann ist er hier und seitdem habe ich nicht mehr wirklich eine Freundschaft, um was mit ihm groß zu tun. Und wir dürfen ihn auch nicht überbewerten. Diese ganzen theologischen Konstrukte des letzten Jahrhunderts haben uns wirklich wehgetan in unserer Entwicklung mit Jesus. Diese Grenze betrübt nicht den Heiligen Geist, die ist bestimmt oft überschritten worden. Und auf der anderen Seite sind bestimmt ein paar Dinge passiert, wo man sagt, das kann es auch nicht sein, so abgedreht. Aber die Mitte zu treffen, voll von der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Herzschlag. Und ich mache dir Mut, Gott zu suchen und zu sagen, Heiliger Geist, ich will dich immer mehr. Ich brauche dich, ich will dich immer mehr. Ich will dich lieben lernen, verstehen lernen, mit dir leben lernen. Heiliger Geist, ich möchte dich nicht begrenzen. Ich will dich in deiner Größe, in deiner Freiheit, alles, was du für mich hast in meinem Leben, das will ich von dir, dass wir mit dieser Lebenshaltung durch unseren Alltag gehen. Was sagt Jesus hier im Vers 37? Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Der Heilige Geist kommt, wenn er Menschen findet, die ein Ja zur Bibel haben. Gott hat sich in seinem Wort zu erkennen gegeben. Und wenn wir anfangen, an der Bibel rumzupicken, und wenn wir die Bibel so umdeuten, dass sie dem gerade angesagten Trends unserer Zeit angepasst wird, indem wir das Wort Gottes auflösen. Ich meine, ich spreche nicht von einer Kontextualisierung, die wir nicht tun sollen. Wir müssen in unserer heutigen Sprache das Evangelium verkündigen. Ja, natürlich. Aber wenn wir die Gebote Gottes auflösen, um des gesellschaftlichen Trends willen, wirst du vom Heiligen Geist nicht viel spüren in deinem Leben. Weil der Heilige Geist und das Wort gehören zusammen. Und ich mache uns Mut, dass wir unser Christenleben nicht zurechtbiegen, so wie wir es wollen. Und dann verglorifizieren wir unsere Sünden und reden so irgendwie, kommen wir damit zurecht. Du hast vom Heiligen Geist von ihm nicht viel. Der Heilige Geist ist da, wo er bauen kann, wo er als Transportmittel funktioniert. Ja, der Heilige Geist überführt uns, er reinigt uns, er heiligt uns, er wäscht uns wieder rein. Das ganze Thema Taufe, das ganze Thema Reinigung und Heiligung ist alles an diesen einen Begriff Wasser geknüpft. Ist das nicht spannend? So das Wasser, sagt Jesus, stillt Durst. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke und werde satt. Wer vom Heiligen Geist erfüllt lebt, der kriegt seinen Lebensdurst gestillt. Wir Menschen sind ständig unterwegs, unseren Durst zu stillen. Wir suchen Ziele, Projekte, Wünsche, die wir haben, die wir kaufen können, die wir uns leisten können. Jetzt gerade die Corona-Zeit offenbart wieder, was in uns steckt. Nach was sehnt sich der Mensch jetzt gerade wieder? Ist das Party, Fußball im vollen Stadion, endlich wieder volllaufen lassen in der Pub? Oder sind es Musikfestivals, die wir gerade wieder feiern? Oder ist es der Urlaub, die letzte Insel, die ich noch nicht besucht habe, kurz vorm Sterben, muss ich noch sehen? Was ist das, wonach du dich sehnst? Was stillt deinen Durst? Und das hält alles nur kurz an. Kauf dir neue Geräte, kauf dir neues Auto, das ist alles schick für ein paar Wochen. Du zehrst auch noch von dem tollen Urlaub irgendwo 100 Meter unter Wasser. Das war alles super, aber das geht vorbei. Und dann willst du mehr. Jetzt bauen wir daran, Menschen auf den Mond zu kriegen oder ins Weltall zu fahren. Privatreisen zu machen ins All. Das ist genau der Ausdruck dessen, was, unter was wir als Welt leben. Das nächste Smartphone, ja, die nächste Steigerung in unserem Leben. Und Jesus sagt, ihr werdet nie satt, nie satt. Wenn du Durst hast, komm zu mir. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist, was Gott gibt. Und dann wirst du merken, du wirst gestillt. Innerlich geht es dir ruhiger und besser. Aber es ist ein zweites, was das Wasser tut. Das Wasser stillt nicht nur unseren Durst. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Sondern der Heilige Geist kommt, damit wir selbst durststiller werden. Anderen den Durst stillen, indem wir ihnen Jesus vermitteln. Gott will, dass wir durststiller sind. Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Also bitten, beten und das Wort glauben und lesen und nehmen und verstoffwechseln, im Wort sein. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Friede im Sturm, angstfrei durch die Pandemien zu gehen, Mutmacher zu sein, Freudenbringer zu sein, Botschafter zu sein von Christus. So sind wir angelegt. Wir leiden gerade ein bisschen als Rohingya-Leiter. Wir hätten heute Abend, Sonntag, wir haben ja morgen Feiertag, Sonntagabend gewöhnlich unser Highlight als Pfingstcamp mit so vielen Kindern, und Kinder laden Jesus in ihr Leben ein und wir beten dafür, dass Kinder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ich mache, glaube ich, hier 15 Jahre schon als Rangerleiter hier den Job. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so viel von unseren Mitarbeitern gehört habe. Das sind dann die größeren Teams schon, dass sie sagen, uns fehlen 2 Jahre Camp. Unsere Kinder sind sowas von geistlich tot. Wir können es im normalen, stündlichen Stammtreff nicht vermitteln, was wir auf dem Camp vermitteln. Was passiert im Herzen der Kinder auf einem Camp? Wir haben 2 Jahre lang verloren, dass Kinder gerade Jesus nicht so annehmen können und sie erfüllen lassen können. Müssen wir mal überlegen, ja? Ich wünsche den Kindermitarbeitern hier heute Morgen, dass heute hier die Bude brennt auf der 2. Etage. Wir können doch alle Zeit dafür beten, ja, aber wir haben eben so viele kirchenfernstehende Kids, wo wir feiern jetzt dieses Jahr 40 Jahre Rohingya in Deutschland, wo wir merken, die Camps sind ganz wichtige Bausteine, wo diese Kinder durch die Atmosphäre in die Gegenwart von Jesus treten können, und die kommen zurück zu ihren Eltern und die Eltern schreiben, was ist mit unserem Kind passiert. Nicht auszudenken, wenn wir das hochbrechen auf die Welt. Es gibt ja noch außerhalb von Rangya auch noch was, ja. Wie viele tausende Camps wir nicht, hunderttausende nicht durchziehen konnten. Aber diese Kinder werden trotzdem zu Jesus kommen. Ich will gar nicht negativ reden, ich will das nur erwähnen, dass wir gerade jetzt Pfingstcamp hätten, ja. Und ich wahrscheinlich gar nicht hier wäre. Und wir sehnen uns danach, aber die Kindermitarbeiter oder Ranger-Mitarbeiter stellen das fest, sagen, hey, wir brauchen wieder diese Momente, wo Kinder zu Jesus geführt werden und der Heilige Geist auf Kinder kommt. Das macht was mit deinem Kind. Wir haben versucht, unsere Kinder so früh wie möglich, besonders in diesen Zeiten, wo wir dachten, na Jesus, was soll aus unserem Kind werden? Und Alter, geht gar nicht mehr mit allen möglichen Dingen, die, ja, eure Kinder ja nicht, aber unsere hatten. Mit 4 Jahren zum Beispiel, trotz Alter. Und meine Frau hat da versucht, unsere Kids zu Jesus zu führen. Und du hast gemerkt, wenn sie offen waren dafür und den Heiligen Geist eingeladen haben, da verändert sich etwas in Kürze am Charakter. Das ist das Wunder des Heiligen Geistes. Das ist nicht Manipulation, das ist Wunder. Den Heiligen Geist einladen im Gebet, in der Anbetung. Worship-Team kann nach vorne kommen. Ich möchte enden mit einem alttestamentlich-prophetischen Wort. Ich weiß, das gilt zuerst 100% Israel. Aber vielleicht erkennst du auch ein Stück darin dich und Gottes Idee und Berufung, die er mit dir hat, die du aber dann erreichen kannst und wirst, wenn du dem Heiligen Geist mehr Raum lässt in deinem, ich in meinem Leben. Jesaja 58, ab Vers 9. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich, wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, Transportmittel, ja, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, Güte, Barmherzigkeit, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Ich zitiere Luther, ja, die ist sehr vollmundig. Und jetzt Vers 12, jetzt kommt der Punkt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, nein, Vers 11. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das will der Herr für uns. Das will der Herr für uns. Ich will mehr als 65% Heiligen Geist in meinem Leben. Ich will mehr. Ich will, dass er das Baumaterial ist. Ich will, dass er Transportmittel ist zur Reinigung und Befreiung. Dass meine spirituellen Nieren, das Alte Testament spricht sehr oft von meinen Nierenschmerzen, wenn der Mensch in Schuld und Sünde war. Vielleicht ist da ein Zusammenhang. Und ich will, dass der Heilige Geist Transportmittel ist, aber auch, was war das dritte? Temperaturregelung. Mein Ausflippen, mein Charakter. Heiliger Geist, verändere mich. Gestalte mich um. Das tut das Wasser. Vers 12 noch. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Wenn du hierher gezogen bist, ins schöne ostdeutsche Land, oder wenn du auf deiner Arbeit bist, dann ist Gottes Plan für dein Leben, dass du aufbaust, dass du wiederherstellst, dass du wohltust, Brücken baust, vermauerst, Löcher zubuddelst, wo andere sich verletzen können, Heilung bringst deinem Umfeld, beginnst für deine Nachbarn zu beten und sie segnest. Gott sagt, ich will durch dich wieder aufbauen. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes. Gemeinde muss ein Ort sein des Aufbauens, nicht des Kaputtredens und Kaputtmachens. Hinterm Rücken reden ist nicht Kultur des Heiligen Geistes. Lücken zumauern, Wege ausbessern, dass man da wieder wohnen kann. Im geistlichen wie auch im natürlichen Leben. Gott hat den Heiligen Geist gesendet, dass er durch dich andere segnen kann. Und Vater im Himmel, so kommen wir zu dir hier am Ende der Predigt. So stellen wir uns vor dich. Wir danken dir für dieses Bild des Wassers. Und dass wir in unserem eigenen Körper, dass wir an unserer Erde, auf der wir leben, erkennen können, die Tiefe dieses Wortes Wasser. Du willst uns Wasser, lebendiges Wasser geben durch deinen Heiligen Geist. Nicht nur einmal, sondern immer wieder bewusst, dass wir immer wieder auch das Gefühl haben, wie wenn wir an einem heißen Sommertag ein kühles Glas Wasser trinken oder lauwarmes, wie wohl es uns tut. Heiliger Geist, wir wollen als dein Volk, als das Volk Gottes erfüllt sein mit dir, mit deiner Kraft. Lehre uns, trainiere uns und segne uns in Jesu Namen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu jedem von uns spricht. Und mach doch die Gedanken, die du hier für dich bekommen hast heute Morgen, zu einem Gebet. Bitte ihn. Bitte ihn um das, was aus deinem Herzen springt, gerade jetzt.